Und ich habe aber dann auch manchmal Momente, als ich Staatsministerin war, da hatten wir mal eine Situation, dass der Bundespräsident das ganze Kabinett zum Essen eingeladen hat. Und das war genau der erste Schultag in Bayern. Und dann habe ich mir gedacht, so, und es war der erste Schultag, also die Einschulung, erste Klasse von unserem Sohn. Und dann habe ich lange hin und her und dann hieß es, es ist auf keinen Fall, man kann sich nicht entschuldigen lassen und es geht nicht und hin und her und auch nicht zu spät kommen. So. Und dann bin ich damals hingetrottet zum Staatssekretär des Bundespräsidenten und habe gesagt, so, hier ist mein Dilemma. Ich war bei der Einschulung meiner Töchter und mein Sohn wird nicht schlechter behandelt als die Mädels. Und gibt es irgendeine Möglichkeit, also ich kann den und den, ich kann die Einschulung, ich kann mit der Verwandtschaft das gemeinsame Mittagessen machen. Und werde aber tatsächlich zum Empfang es nicht pünktlich schaffen, maximal zum Abendessen, vorausgesetzt, die Deutsche Bahn ist pünktlich. Und da hat damals der Staatssekretär Steinlein, der ist mittlerweile unser Botschafter in Paris, unser Deutscher, hat gesagt, ich bin auch Vater und selbstverständlich gehen Sie zur Einschulung von Ihrem Sohn und wir machen das so, wir zögern einfach diesen Empfang ein bisschen raus und bis wir uns zum Essen setzen, sind Sie, wenn alles gut geht, da. Ich setze Sie auch so an den Rand, dass gar nicht auffällt, ob Sie pünktlich sind oder nicht. Genauso haben wir es gemacht, die Bahn war pünktlich und ich habe mir damals auch im Vorfeld, wenn es nicht gegangen wäre, die Frage gestellt, verärgere ich jetzt den Bundespräsidenten oder meinen Sohn? Und ich weiß, für wen ich mich entschieden hätte, war aber dankbar für die salomonische Lösung. Also das heißt, das sind schon so Extrembeispiele. Aber das ist dann klar, dass man dann irgendwann sagen muss, es gibt leider, wie Sie es vorhin eingangs ja gesagt haben, das Beamen leider noch nicht, dann wäre es ein bisschen einfacher.
Sie hätten sich für Ihren Sohn entschieden.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und Kinder mitnehmen? Haben Sie mal eins Ihrer Kinder in eine Bundestagssitzung
mitgenommen? Durften wir früher nicht. Also als ich noch früher, vor 19 Jahren, war das so, dass ich unsere älteste Tochter im Kinderwagen oder dann im Maxi-Cosi dabei hatte. Ich konnte jetzt kein Manduka oder irgendwas nehmen, weil es war verboten, Kinder mit in den Plenarsaal zu nehmen. Und deswegen habe ich da auch immer in allen fraktionsübergreifenden Gruppen dafür gekämpft, dass es auch in Ausnahmefällen möglich sein muss. Mittlerweile ist es ja erlaubt. Aber zu der Zeit, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind, war es noch nicht erlaubt. Und es war damals auch hart, wenn dann namentliche Abstimmungen mitten in der Nacht sind. Und man muss seinen Kindern den Saaldienern in die Hand drücken, weil damals ja auch die Abstimmungen noch im Plenarsaal waren. Das haben wir ja erst während Corona geändert. Das ist jetzt außerhalb.
Also Sie hatten die Kinder mal mit im Parlament und haben sie dann
immer,
den Saaldiener?
Immer.
Alles klar.
Ja, ja. Also die Älteste und den Jüngsten ein Jahr und die Mittlere 2 Jahre lang, ja.
Was haben Sie gedacht, dass Hanna Steinmüller, die Grünen-Abgeordnete, ins Rednerpult trat mit ihrem Baby?
Es waren gemischte Gefühle. Auf der einen Seite habe ich es total gefeiert, dass es möglich ist. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, welchem meiner Kinder hätte ich es zugetraut, nicht dann laut zu werden, während ich eine Rede. Also ich glaube, dass der Adrenalinspiegel für mich als Mutter, also ich fand es toll, ich fand es auch ein großartiges Symbolbild. Aber ich habe auch mit ganz vielen Müttern geredet, die auch, gerade wenn sie mehrere Kinder haben, es nicht allen ihren Kindern zutrauen würden, zum richtigen Zeitpunkt zu schlafen.
Erfahrungsfeministin haben Sie sich genannt. Gibt es denn Feministen in der Union?
Ja.
Wen?
Ach, wer ist keiner?
Wie würden Sie Friedrich Merz da einordnen auf einer Skala von 1 bis 10?
Also ich war in den letzten 4 Jahren ja seine Stellvertreterin und für alle Frauenthemen zuständig und hatte an keiner einzigen Stelle 4 Jahre lang keine Unterstützung, ganz im Gegenteil. Also er war derjenige, der mich bei meiner großen Prostitutionsgeschichte extrem unterstützt hat, dass wir wirklich auch als Fraktion einstimmig uns einen Paradigmenwechsel in der Prostitutionspolitik hätten vorstellen können als CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich habe Veranstaltungen gemacht, meine sogenannten Lady Circles, zu allen Themen, zu denen er auch zu den meisten gekommen ist. Er war einer meiner Hauptredner bei einer Veranstaltung, die ich gemacht habe, wo es um Sex als Kriegswaffe ging. Und jetzt sieht's ja jeder, jetzt hat man es ja gesehen, auch beim Gedenken in München, bei der Einweihung der Synagoge. Aber diese Empathie und dieses Berührtsein von jungen Mädchen, die uns da berichtet haben, wie sie im Krieg vergewaltigt wurden von denjenigen, die sie in Gefangenschaft genommen haben. Also die Bilder, die jetzt angeblich Friedrich Merz neu produziert, die kenne ich seit vielen, vielen Jahren und deswegen ist er auch für meine Themen, jetzt sowieso für die neuen auch, da ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber auch für alle Themen, was Familie, Senioren, Frauen und Jugend betrifft, ein ganz, ganz großer Unterstützer immer gewesen, sonst hätte ich so viel auch in den letzten Jahren gar nicht machen können.
Also 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10, 11 von 10 auf der Feminismus-Skala. Friedrich Merz, 11 von 10 auf der Feminismus-Skala. Und Markus Söder?
12 natürlich.
12. Ja. Wie hat er sich das verdient?
Na gut, also mit Markus Söder arbeite ich seit über 30 Jahren zusammen und der ist auch immer jemand gewesen, der sehr stark auch Frauen in der Partei unterstützt hat, der jetzt auch, was ja auch kaum jemand weiß, von seinen 5 Stellvertretern in der Partei 4 Frauen hat und nur einen Mann. Und da immer extrem drauf achtet, auch jetzt bei der Regierungsbildung, auch bei den Staatssekretärinnen, weil man ja meistens nur das Schlaglicht auf die Minister hat, kann ich wirklich mich in gar keiner Weise beschweren, ganz im Gegenteil. Also er achtet da immer drauf und ist auch parteiintern, was ja auch für die CSU ganz wichtig ist, auch was so Quotenfragen in der Partei betrifft, sowohl für den Parteivorstand, aber auch dann für die unteren Ebenen immer auch eine extreme Unterstützung.
In der Schwesterpartei sind ja viele, ich sag's mal vorsichtig, ein bisschen genervt von seinem oft breitbeinigen Auftreten. Sie auch oder sagen Sie, ist halt bayerisch?
Sie haben ja vorhin zu Recht gesagt, wir sind 2 Franken. Aber ja, natürlich auch Bayern. Also ich bewundere ihn extrem für sein Social Media, weil ich es fatal fände, wenn wir jetzt ausschließlich der AfD oder Heidi Reicheneck die sozialen Netzwerke überlassen würden. Jetzt bin ich natürlich auch jemand, der sich in seinem Essen wiederfindet, weil ich tatsächlich auch gerne fränkisch esse. Meine Oma, von der ich vorhin erzählt habe, die war ja wie gesagt Hauswirtschaftsmeisterin, deswegen kann ich mich da auf seinem Teller immer gut wiederfinden. Und ich finde es eigentlich total lustig, dass er es geschafft hat, mit seinem Hashtag Söder ist so viele zu triggern. Also ich glaube, dass er da auch einen sehr großen Spaß dran hat.
Ja. Markus Söder hat ja auch ein großes Faible für Verkleidung und hat immer spektakuläre Kostüme zu Karneval oder Fasching, muss ich wohl sagen. Wissen Sie schon, was Sie dieses Jahr anziehen werden? Nein, nächstes Jahr. Wir haben schon Herbst. Also, was zieht Dorothee Bär
zu? Also ich habe schon tatsächlich verschiedene Ideen. Ich habe ein Kostüm, was wahrscheinlich gar nicht mehr so zu toppen ist. Ich war mit meinem Mann vor ein paar Jahren mal Franz und Sissi. Das war sehr, sehr schön. Und ich gebe auch zu, das gebe ich jetzt auch öffentlich zu, es war die Idee meines Mannes, ja, weil der wird, er sagt immer, die tollen Ideen, die klaue ich ihm immer oder verkaufe sie als meine. Also es war seine Idee und wir haben es aber gemeinsam.
Lieber Herr Bär, wir hören das.
Wir haben es gemeinsam gut umgesetzt. Es war sehr schön, hat großen Spaß gemacht. Ich habe mir auch tatsächlich damals ein Kleid aus Wien von der Oper ausgeliehen. Das war sensationell. Ich habe schon ein paar Ideen und bin aber jetzt noch aufgeregter und sage jetzt auch nicht nur Fasching, obwohl es bei uns so heißt, weil ich ja nächstes Jahr den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen darf. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil ich finde, da hat es die Richtige erwischt, weil ich liebe die närrische Zeit.
Geht zu Karneval alles oder gibt es Kostüme, die man nicht tragen darf?
Oder nicht mehr?
Nee, es gibt natürlich Kostüme, die nicht gehen. Also alles, was jetzt kriegsverherrlichend ist oder alles, was an die NS-Zeit erinnert, das geht alles natürlich nicht.
Und Indianer? Ich glaube,
ja, das würde für mich noch funktionieren. Ich glaube auch, dass die indigenen Völker weniger Probleme damit haben als einige Moralapostel in Deutschland. Da hätte ich überhaupt kein Problem. Ich habe auch eins meiner schönsten Faschingsbilder ist, als ich mit 3 Jahren als Indianerin im Kindergarten war. Das liebe ich immer noch.
Sonst
und ich würde es auch immer noch posten.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation Julia Emrich, Theresa Matos und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.